Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 149. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Die Initiative Schmetterling ist ein ambulanter Kinderhospizdienst für den Rhein-Kreis Neuss und begleitet ehrenamtlich Familien, in denen ein Kind schwer erkrankt ist, und wurde dieses Jahr genauso wie Funpod im DM-Wettbewerb Helferherzen ausgezeichnet. Bei der Feierstunde im Oktober lernte ich die Geschäftsführerin des Vereins, Frau Birgit Ritter, kennen, und vergangene Woche habe ich sie in ihrer Geschäftsstelle in Neuss besucht. In den folgenden 24 Minuten schildert sie uns, wie die Arbeit des Vereins aussieht, welche Menschen als ehrenamtliche Begleiter geeignet sind und wie sie ausgebildet werden, aber beispielsweise auch, wie diese Arbeit von den betreuten Familien und von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Aber auch, wenn ein Kind versterben sollte, unterstützt die Initiative Schmetterling die Familie in ihrer Trauer, wobei sie auf speziell ausgebildete Fachleute zurückgreifen kann, wenn es nötig ist. Es gab auch schon einmal einen Gesprächskreis für trauernde Väter, der sehr gut angenommen wurde und deshalb künftig wieder aufgegriffen werden soll.
Mein Name ist Birgit Ritter, ich bin die Geschäftsführerin der Initiative Schmetterling Neuss. Und wir sind ein ambulanter Kinderhospizdienst für den Rheinkreis Neuss, begleiten Familien, in denen ein Kind schwer erkrankt ist, schwer behindert ist, oder auch Familien, die um ein Kind trauern. Das ist so die Arbeit, die wir leisten seit 12 Jahren. Und der Verein wurde 2002 gegründet durch Betroffenheit der damaligen Vereinsgründerin. Die war von Fehlgeburt betroffen und damals gab es nichts und niemanden, der also sich um diese Eltern gekümmert hat. Damals wurden Kinder noch mit dem Klinikmüll entsorgt, was sie ganz entsetzlich fand. Beim ersten Mal schon, und beim zweiten Mal hat sie gesagt, jetzt muss was passieren, und hat sich ja Gleichgesinnte beziehungsweise also Leute gesucht, die das mit unterstützen. Da gab es einen Bestatter hier aus Neuss, der hat das mit unterstützt, und andere, und so ist also mit 7 Leuten eben so der klassische Verein oder die klassische Vereinsgründung eigentlich gestartet worden. Und ja, so war der Anfang der Initiative Schmetterling. Und heute nach 12 Jahren sind wir immer noch da und haben das Ganze ja natürlich weiterentwickelt. Und auch, wir sind natürlich mit der Zeit gegangen.
Ja.
Weil,
wann sind Sie eingestiegen?
Ich bin 2005 eingestiegen, ja, als ehrenamtliche Begleiterin. Habe diese klassische Ehrenamtlerschulung gemacht, die wir nach wie vor machen.
Wie sieht die aus?
Die Ehrenamtlerschulung sieht so aus, dass wir... entweder werden wir gefunden von Leuten, die sich ehrenamtlich bei uns einsetzen möchten, oder wir schalten eine Anzeige, wenn wir Ehrenamtler suchen. Und diese Schulung wird inzwischen gestaltet nach einem Curriculum vom Bundesverband für Kinderhospize. Mhm. Es gibt also eine offizielle Version, die natürlich jeder immer noch so ein bisschen abwandeln kann nach seinen Bedürfnissen. Umfasst ca. 100 Stunden. Und die Ehrenamtlichen werden also geschult in, wie stehe ich selber zu Tod, Trauer, Sterben, Krankheit, was sind meine Erfahrungen, wie gehe ich mit Familien um, die so ein schweres Schicksal erleiden, wo stehen die Geschwisterkinder, was kann ich mit einem schwerkranken Kind machen, ein bisschen Gesprächsführung, also wie gesagt, wir sensibilisieren eigentlich auf allen Gebieten. Wir gehen zu einem Bestatter mit den Leuten. Im schlimmsten Falle kann es ja auch sein, wirklich, dass ein Kind nicht gesundet, sondern verstirbt. Dass die Berührungsängste da so ein bisschen abgebaut werden. Ja, all das umfasst diese Schulung. Ein ganzes Wochenende mit dem Thema Kinder begegnen dem Tod. Ein Referent aus Hamburg, der das seit vielen, vielen Jahren für uns und mit uns macht, ist ebenso in der Schulung enthalten. Also es ist eigentlich so ein Zeitraum von ungefähr 5 Monaten, in dem wirklich die Ehrenamtlichen Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Zeit haben, uns kennenzulernen. Wir haben Zeit, sie kennenzulernen, weil das nachher sehr, sehr wichtig ist im Einsatz mit den Familien.
Ja.
Das, ja, wie gesagt, die Chemie ist natürlich wichtig.
Ja, klar. Das heißt also, man macht erstmal die Ausbildung komplett zu Ende, bevor man dann eingesetzt wird.
Richtig, richtig.
Und wie können dann diese Einsätze praktisch aussehen?
Die Einsätze sehen so aus, dass unsere Koordinatorin, die Frau Haberding, wird kontaktet von unterschiedlichsten Stellen. Entweder kommen Familien direkt auf uns zu, es kann eine Klinik sein, es kann ein Pflegedienst sein. Die sagen, also wir haben hier eine Familie mit einem schwer erkrankten Kind, wir könnten uns vorstellen, die Familie braucht Unterstützung. Die Frau Haberding geht dann in die Familie, lernt die Familie kennen und überlegt einfach gemeinsam mit der Familie, was können wir, wie können wir sie unterstützen mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin.
Ja.
Und das Angebot ist, dass wir einmal in der Woche in die Familie kommen. Sofern es, ich sag mal, eine große Krise ist oder mehr Zeit benötigt wird von der Familie und die Ehrenamtlerin das auch zeitlich leisten kann. Es gibt ja manche, die auch noch voll berufstätig sind. Geht die, wie gesagt, einmal dann in die Familie und es wird gespielt, es wird gebastelt, es wird gelesen. Das kann mit dem erkrankten Kind sein, das kann mit dem Geschwisterkind sein, so wie die Familie das gerade braucht. In der Zeit haben Eltern ja einfach die Zeit mal für sich, egal ob sie zum Friseur gehen, ob sie mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen, ob sie sich eine Stunde hinlegen. Es ist wirklich eine große Entlastung in diesem Alltag ja. mit einem schwer erkrankten Kind.
Ja. In welcher Altersklasse bewegt sich das?
Ganz unterschiedlich. Wir haben Babys, wir haben selten Jugendliche, weil die doch mehr so entweder selber mit dem Thema versuchen klarzukommen, beziehungsweise ja, einfach auch Freunde haben, mit denen sie sich da austauschen können. Also mhm. das. Ne, aber ansonsten, wenn jetzt, wir hatten, wie gesagt, auch 18-Jährige, das kann eben auch sein, die dann einfach sagen, wir hatten mal jemanden, der wollte unbedingt Schach spielen und hatte niemanden, mit dem er Schach gespielt oder der einfach so in seiner Leistungsklasse war. Und dann haben wir wirklich einfach nochmal auch extern geguckt, wer könnte da einfach einspringen. Das war dann ne, so jemand, den haben wir einfach gesucht und gefunden und haben dann das auch möglich gemacht. Also wir gucken eigentlich so immer, dass die Familien versorgt sind, selbst wenn wir vielleicht nicht diejenigen sind, die gerade die Unterstützung leisten können, ist aber so, dass wir immer auch im Sinne des Netzwerkgedankens immer gucken, dass wir Brücken bauen, Kontakte herstellen zu anderen hilfreichen Organisationen, Vereinen, Behörden, wie auch immer.
Mhm. Gehen Sie auch in Krankenhäuser oder sind Sie immer nur in Familien?
Wir gehen auch in Krankenhäuser, sind aber mehr eigentlich so in der häuslichen Begleitung. Mhm. Also ne, der Kontakt, den versuchen wir schon immer erstmal im häuslichen Bereich zu finden, um dann, wie gesagt, mehr zu Hause zu unterstützen. Wenn aber jetzt ein Kind in der Klinik ist und die Eltern wünschen eine Entlastung dort, machen die, machen wir das natürlich auch.
Das sind dann immer so, also pro Nachmittag oder so, dann ein paar Stunden am Stück, so drei, vier Stunden oder so?
Genau, das kann, ne, je nach Gesundheitszustand, je nach Therapie vielleicht, ganz unterschiedlich. Das kann auch mal, das können auch mal 5 Stunden sein. Das kann auch mal sein, dass das nach einer halben Stunde gerade erledigt ist, weil plötzlich ne, irgendwas anderes ist. Oder also die Ehrenamtlichen, die in dieser Familienbegleitung sind, müssen sehr flexibel sein, weil natürlich auch so, wenn Kinder akut erkrankt sind, in Chemotherapien sind, es kann schnell mal ein Infekt kommen, es kann schnell mal, wie gesagt, das Ganze hat immer nicht so wirkliche Regelmäßigkeit. Man wünscht sich das, aber passt nicht immer so. Also deshalb, Flexibilität ist da gefragt. Vielleicht auch noch als Erklärung, Kinderhospiz, Erwachsenenhospiz.
Ja.
Stationär und ambulant. Mhm. Also erstmal gehen wir mal von einem stationären Hospiz aus. Also wenn Erwachsene ins Hospiz gehen, gehen sie dorthin exakt wirklich, also mit dem Wissen, sie werden bald sterben.
Ja.
In ein Kinderhospiz gehen Familien, die wissen, dass das Kind lebensverkürzt erkrankt ist, die aber nicht explizit dorthin gehen, weil das Kind jetzt in absehbarer Zeit stirbt, sondern um eine Auszeit zu haben vom Alltag mit einem lebensbedrohlich erkrankten Kind. Mhm. Und dort wird das erkrankte Kind versorgt, medizinisch. Und für den Rest der Familie wird anderweitig gesorgt. Die können da wohnen, es gibt ein Geschwisterprogramm. Es gibt die Zeit für Eltern, wirklich mit den Geschwisterkindern Zeit zu verbringen, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das ist also, wie gesagt, nochmal ganz unterschiedlich. Und es gibt die Familien, die sagen, wir haben so viel Zeit in einem Kinderhospiz verbracht. Es besteht der Wunsch wirklich, dass das Kind dort verstirbt, ist aber eher selten. Mhm. Also in der Regel wird versucht, da wird sehr unterstützt auch inzwischen, dass Kinder, die eben palliativ sind, eben nicht mehr gesunden, dass sie auch, wenn möglich, zu Hause versterben.
Mhm. Ist den Kindern ihre Situation bewusst?
In der Regel schon. In der Regel schon, weil wenn sie stationär aufgenommen sind, die kriegen natürlich mit, dass vielleicht mal ein anderes Kind verstirbt. Mhm. Ich weiß zum Beispiel aus der Uniklinik hier, die sehr offen damit umgehen, die das sehr unterstützen, dass die Krankheit auch einen Namen hat und dass man nicht von, ich weiß nicht, bösen Männchen erzählt oder so.
Ja.
Familien sind dann manchmal anders, die sagen, ich möchte das aber nicht. Da entsteht dann manchmal vielleicht so ein bisschen so eine Problematik, wie sage ich es, aber in der Regel wissen Kinder das viel besser, als wir vielleicht glauben.
Mhm.
Und wir wissen auch, dass Kinder oft ihre Eltern schützen und besser nicht davon sprechen, weil sie wissen, wenn ich das anspreche, dann weinen die Eltern. Also wird das dann immer auch so ein bisschen umschrieben. Es gibt andere Familien, die gehen da sehr offen mit um und sagen, klar, das Kind heißt so, ne, die Krankheit heißt Krebs und wir machen das Beste draus und wir gehen den Kampf einfach auch an.
Mhm.
Kommt immer so ein bisschen aufs Alter der Kinder
ja,
an.
Ja.
Und, ne, also es gibt natürlich auch so einen kindlichen Umgang mit Krebs.
Ja.
Ne?
Hat das so Ihren eigenen Umgang oder Ihre Einstellung so zu Tod und Sterben verändert, seit Sie jetzt damit angefangen haben, damit zu arbeiten? Oder auch vielleicht die Sicht, die die Kinder da drauf haben.
Also was immer wieder bemerkenswert ist, dass die Kinder uns also einiges lehren, indem sie in der Regel, wenn sie wirklich also noch Kind sind, sehr locker und sehr, sehr easy eigentlich damit umgehen und eigentlich die Dinge so nehmen, wie es gerade ist.
Mhm.
Wenn denen gerade schlecht ist, dann kriegen die da so eine kleine Brechschale, dann wird da mal kurz reingespuckt und im nächsten Moment wird weiter gespielt oder die Rädchen rollern da über die Gänge. Also die sind gedanklich nicht so schwer dabei wie erkrankte Erwachsene, weil sie einfach nur den Moment so sehen und eigentlich so einen guten Umgang damit haben.
Ja.
Und wir Erwachsenen tragen da viel schwerer dran. Ne?
Ja.
Man sieht so als Erwachsener immer so, ach Gott, ne, das Kind ist so klein und ne, wie soll das in der Zukunft werden? Und man selber als Eltern hat sich natürlich auch was anderes vorgestellt. Und was gibt Schlimmeres, als ne, so ein Kind so auch so krank zu wissen?
Ja.
Mhm. Aber das ist immer wieder beeindruckend, wie Kinder damit umgehen und wie Kinder auch daran wachsen.
Ja.
Die werden schlagartig erwachsen damit auch, mit dieser Thematik auch.
Mhm. Das klingt so, als ob das für Sie als Betreuer leichter ist, als ich mir das so beim ersten Hören vielleicht vorgestellt hätte. Man denkt, sterbende Kinder betreuen und so, boah, also...
In erster Linie sind es ja... Es sind ja nicht sofort, wir kommen ja nicht sofort, ich sag mal, mit sterbenden Kindern in Kontakt, sondern es sind ja, ich sag mal, erstmal, also ich verwende nicht das Wörtchen nur, sondern die Kinder sind sehr krank.
Ja.
Und wir wissen natürlich, dass es gute Therapien gibt und man hat natürlich immer die Hoffnung, dass das auch gut geht.
Ja.
Und es geht ja auch in vielen Fällen wirklich gut, dass die Kinder gesunden.
Mhm.
Und das hat man eigentlich erstmal nur im Blick. Und das ist wahrscheinlich so wie in jedem Beruf, man lernt auch wirklich damit umzugehen. Also ich persönlich hätte es auch nicht gedacht, dass ich das kann, definitiv nicht.
Ja.
Für mich war Thema Krankenhaus, Krankheit immer so, so eigentlich ein rotes Tuch, so als Kind. Das ging gar nicht. Also es ist irgendwas, ich habe mich schon unter den Couchtisch verkrochen, wenn ich so Glanzbildchen mit so verletzten Teddybärchen sah.
Oh.
Aber wie das Leben manchmal so spielt.
Wie sind Sie denn dann da gelandet?
ja, mich hat schon eine private Situation einfach auf so einen Weg gebracht, dass ich gedacht habe, ich komme ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich und habe eben, ja, wie gesagt, in einer Firma gearbeitet, wo ich dann irgendwann gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Fand das irgendwann sehr sinnlos, so für mich. Und habe einfach gedacht, ich suche mir mal ein Ehrenamt.
Ja.
Und bin eben über die Seite der Schmetterlinge gestolpert und dann passte das alles so aneinander. Da war so ein Vorstellungstermin. Ich habe Frauen kennengelernt, die ich sofort sehr bewundert habe und habe auch gedacht, was für eine tolle Aufgabe. Und habe aber direkt auch in Frage gestellt, dass ich nicht wüsste, ob ich das überhaupt kann. Und so habe ich eigentlich angefangen und bin dann da reingewachsen.
Ja.
So kann man es, glaube ich, sagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute erstmal so einen ähnlichen Einstieg haben, sagen, also ich finde das toll, was ihr da macht, aber also das ist mir eine Nummer zu groß so für mich.
Genau, genau.
Würden Sie sagen, dass das eigentlich jeder lernen kann? Oder wie muss man gestrickt sein?
Also man sollte natürlich schon empathisch sein, man sollte aber, wir nennen das manchmal so ein Helfersyndrom, dass das besser nicht vorhanden ist. Also man soll natürlich schon, wie gesagt, das Gefühl haben, man möchte was zu beisteuern, man möchte, wenn es einem selber sehr gut geht, man möchte so ein Stück zurückgeben. Man muss aber wirklich mit beiden Beinen gut im Leben stehen. Der Rucksack, den man selber, jeder hat was im Gepäck, der sollte nicht allzu schwer sein. Also man muss sehr im Hier und Jetzt sein und sehr mit sich im Reinen sein. Mhm. Weil ansonsten passiert es ganz schnell, dass man eben in diese Geschichte der Familie so reingezogen wird und kaum mehr dem entrinnen kann. Weil es ist eine ganz schwere Thematik. Und deshalb, wir gucken da sehr genau hin, wer sich so interessiert für dieses Ehrenamt. Und es kann auch wirklich sein, oder es passiert auch, dass wir sagen, das können wir uns gerade nicht vorstellen, weil jemand einfach in einer anderen Lebenssituation ist oder wie gesagt selber zu viel im Gepäck hat und ich sag mal, natürlich nur im Guten denkt so, ich weiß genau, wie das ist. Ich glaube, dem kann ich total gut helfen, aber das ist eben genau der nicht der richtige Ansatz.
Ja.
Und deshalb, ich würde sagen, es ist nicht für jeden das Richtige. Da sind wir, sind wir auch ehrlich. Also wenn wir Ehrenamtliche aussuchen, wir beginnen nächstes Jahr im Februar eine neue Schulung, dann, wie gesagt, gucken wir sehr genau, wir machen richtige persönliche Gespräche, damit beide Seiten eben sich kennenlernen können und dann fragen wir auch ganz genau, so, was die Motivation ist wie so ein bisschen die Lebensgeschichte ist.
Wie viele Ehrenamtliche sind jetzt aktiv?
Im Moment, wir haben 30 Ehrenamtliche, wobei jetzt nicht alle direkt in der Familienbegleitung sind. Es sind manche, die auch in der Pause sind, weil sie aus persönlichen Gründen gerade mal eine Auszeit brauchen. Es gibt Ehrenamtliche, die hatten vielleicht gerade eine schwere Begleitung, die sagen, gib mir mal ein paar Wochen Zeit, ich muss das erstmal so für mich auch abschließen. Also das variiert immer. Also wir haben jetzt sehr lange hintereinander, sehr regelmäßig immer eine Schulung gemacht. In diesem Jahr mal nicht. Da haben wir uns mehr auf die Fort- und Weiterbildung gekümmert, haben da ein paar Angebote gemacht an die Ehrenamtlichen und werden jetzt im nächsten Jahr wieder schulen. Mhm.
Wie sind so die Reaktionen, die Sie von außen erfahren haben? Also einmal von den Familien selber und dann aber auch so aus der Gesellschaft heraus.
Also die Familien, die sind natürlich dankbar, dass wir sowas machen. Die sind sehr, sehr glücklich und wir sind ebenso, ich sag mal, glücklich und gerührt über dieses Vertrauen, weil wenn eine Familie so ein schwer erkranktes Kind hat und lässt eine völlig fremde Person in ihr Familienleben, dann ist das wirklich ein großer Vertrauensbeweis und das wissen wir eben auch sehr zu schätzen. Also da ist so, ich sag mal, die Wertschätzung so auf beiden Seiten wirklich gleich groß. Und die Reaktion in der Gesellschaft ist, wie Sie vorhin schon sagten, also großer Respekt, große Anerkennung. Es gibt aber auch diejenigen, wo man denkt, da muss ich jetzt auch nicht weiter reden, weil es gibt auch Leute, die wollen es gar nicht wissen und nicht hören, weil sie es gar nicht gut haben können. Mhm. Also das, ja, das gibt es beides.
Sehen Sie da auch noch zusätzlich zu der konkreten Arbeit auch so eine gesellschaftliche Aufgabe im Sinne von, ich sag mal, Bewusstseinsbildung?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als die Schmetterlinge gegründet wurden in 2002, gab es ja eigentlich kaum irgendwen oder irgendeinen, ja, es gab eigentlich keine gesetzliche Regelung, eben speziell für die, sagen wir mal, Frühgeburten, Fehlgeburten, Totgeburten. Und auch dieser hospizliche Gedanke. Und von daher, da hat sich natürlich in diesen ganzen 12 Jahren extrem viel getan. Und da kann ich auch sagen, da haben auch die Schmetterlinge ganz am Anfang auch ganz besonders, oder wir tun es eigentlich immer noch, aber auch viel zu beigetragen. Es gab in den Anfängen, das war auch so 2005, 2006, als ich anfing, gab es hier in Neuss so ein Neusser Forum, wo Ärzte, Krankenschwestern, betroffene Familien eingeladen wurden. Dann gab es so Vorträge, Workshops, Seminare, wo man einfach dieses Thema wirklich, ich sag mal so, hier in die breite Menge erstmal gestreut hat. Also es konnten Fachleute dran teilnehmen, Interessierte dran teilnehmen. Und ja, da sehen wir schon auch so ein bisschen so eine Aufgabe, Hospiz so unter die Leute zu bringen.
Das heißt, Sie machen auch weiter irgendwelche Informationsveranstaltungen oder Ähnliches?
Ja, also wir hatten jetzt gerade einen Fachtag, den haben wir hier zusammen mit dem Edith Steinhaus in Neuss organisiert, der das Thema hatte, wie viel Tod und Sterben kann ich ertragen? Die Eigenfürsorge der Menschen, die also in ihren Berufen mit Tod und Sterben sich auseinandersetzen, das bringt natürlich auch nochmal, wenn wir das öffentlich machen, natürlich auch nochmal so ein Bewusstsein so auch in die Gesellschaft. Mhm. Daran können auch Leute teilnehmen, die einfach grundsätzlich Interesse daran haben.
Ja.
Also das mit Zeitungsartikeln versuchen wir natürlich auch immer wieder aufmerksam zu machen auf unsere Arbeit. Also da, wie gesagt, sehen wir schon auch auch als Aufgabe zu sehen.
Ja. Haben Sie irgendeinen, ich sag mal, religiösen, spirituellen Hintergrund so als Verein?
Gar nicht.
Gar nicht.
Sie
sind da neutral.
Völlig, völlig. Ist uns sehr, sehr wichtig,
ja,
dass wir auch auf andere Religionen unterstützen. Also das ist wichtig. Und cool, dass wir auch neutral sind, weil wenn natürlich, ich sag mal, das Schlimmste passiert, also ein Kind verstirbt, und wenn man dann ich sag mal, eine Religion eben dahinter hat, es gibt ja viele Menschen, die sich dann auch fragen, was ist denn das hier, ne?
Genau.
Dann ist es gut, wenn man neutral ist.
Also ja. Ja, weil gerade an der Stelle gibt es ja eben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen.
Mhm. Klar, die einen finden ganz viel Trost und Hoffnung im Glauben, die nächsten werfen sich damit und wollen da erstmal gar nichts von wissen. Ne? Nee, aber da sind wir wir sind autark, also wir unterliegen keinem Dachverband, wir sind wirklich ein eigenständiger Verein,
ja,
ohne Dach.
Wie ist es zu dem Namen Schmetterlinge gekommen, wissen Sie das?
Ich glaube, die Gründerin hatte sich so, sag mal, so diese Entwicklung des Schmetterlings, Entpuppung, so das war, glaube ich, so der Hintergrund des Namens, dass also so eine Wandlung vorgeht und das...
Okay. Gibt es noch irgendeinen Gedanken, an den ich jetzt nicht gedacht habe, den Sie noch loswerden wollen?
Ich würde vielleicht gerne noch sagen, dass diese, was ich sagte, so zu Anfang, diese... Trauerbegleitung, also aus diesem Verlust von Kindern, die ganz früh versterben, ist diese Trauerarbeit ein ganz wichtiger Teil unserer Trauerbegleitung, ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir haben Fachleute, die Eltern begleiten im Falle von Verlust eines Kindes. Das kann auch, also es ist unabhängig von der Todesursache und auch unabhängig vom Alter des Kindes. Wir haben da Diplom-Psychologin, die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin ist. Wir haben die war mal Hebamme, ist auch Beraterin. die beiden unterstützen Eltern in diesem Trauerprozess. Das ist vielleicht nochmal wichtig, dass das eben nicht von Ehrenamtlichen gemacht wird, sondern von Fachleuten. Mhm. Wir hatten einen Gesprächskreis für trauernde Väter, weil wir das auch wichtig finden, einfach so Männer eigentlich mal so unter sich, also dass da Treffen stattfinden. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Das ist aber 2 Jahre gelaufen. Das ist jetzt erstmal so abgeschlossen. Das würden wir aber gerne wieder aufgreifen. Eben so eine Trauergruppe für Kinder. Weil das eben auch so ein Thema ist, wenn Kinder Geschwister verlieren. Es passiert ja leider inzwischen auch sehr häufig, dass junge Eltern versterben. Das ist auch ein Teil unserer Satzung, dass wir eben auch Halbwaisen, Vollwaisen unterstützen. Daher ist eben so der Gedanke entstanden, wir möchten auch gerne mal eine Kindertrauergruppe anbieten. Da hatten wir jetzt schon 2 Gruppen und das wird wirklich auch wirklich sehr gut angenommen. Und wir werden jetzt im Januar eine 3. Gruppe starten. Das sind immer so 10, 12, 13 Termine, das halten wir auch so ein bisschen flexibel, wie die Kinder gerade so in ihrem Prozess sind und wir können sagen, wirklich ganz wichtige Arbeit und sind da sehr froh, dass wir das wirklich auch machen können.
Haben Sie auch dann in der Folge darüber Rückmeldungen, wie sich das ausgewirkt hat?
Es gibt die Idee, dass man sich danach nochmal trifft und da gibt es eigentlich gute Rückmeldungen von den Eltern, dass sie wirklich sagen, die Kinder sind offener damit. Das ist einfach normaler Umgang mit dem Thema. Es ist kein Tabuthema mehr und auch da lernen manchmal Eltern von den Kindern, weil sie einfach sagen, ich habe da so meine, es werden so kleine Schatzkisten gebastelt, in denen dann einfach Dinge gesammelt werden, die keiner sehen darf. Manchmal wird so eine Kiste mal geöffnet und da kommt man einfach über Erinnerungsstücke vielleicht auch ins Erzählen und also bis jetzt wirklich nur positive Rückmeldungen.
Schön. Dankeschön.
Gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.